Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Schrägstrich auf meinem YouTube-Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Interviewpartner, einen Interviewgast. Bevor wir den allerdings begrüßen, mache ich das, was ich immer zuerst mache. Ich begrüße mal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja gut, danke. Hallo Marc, hallo Tobias. Ob Datenschutz und Comedy so zusammenpassen, weiß ich nicht. Aber dass IT-Sicherheit und Comedy ganz gut zusammenpassen, das beweist unser heutiger Gast regelmäßig in seinen Büchern, in seinen Vorträgen und auch bei TV-Auftritten. Er wurde von der Zeitschrift Chip mal als IT-Comedian bezeichnet und dann seine Webseite erreicht man unter der URL comedyhacker.de. Ob sein beruflicher Alltag mehr IT-Sicherheit oder mehr Comedy bedeutet, das werden wir jetzt von ihm erfahren und hoffen sehr, dass er während dieser Aufzeichnung der Versuchung widersteht, uns hier live zu hacken. Herzlich willkommen, Tobias Schrödel.
Hallo Michael und hallo Marc Oliver.
Ja, schön, dass du dir hier die Zeit genommen hast, um heute mit uns ein bisschen über das Thema IT-Sicherheit, Datenschutz und all das, was damit zusammengehört, ein wenig zu plaudern. Aber wir wollen ja hier in dieser Reihe auch vor allem immer ein bisschen was über die Person erfahren und wie sie denn zu diesem Thema gekommen ist. Deswegen mal so die Frage, irgendwann hattest du mal einen Schulabschluss und musstest dich mal entscheiden, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Was hast du denn dann gemacht? Wie bist du denn dann zur IT gekommen oder bist schon irgendwie als Nerd auf die Welt gekommen?
Die IT war da schon bei mir. Also jetzt vielleicht nicht so beruflich, sondern eher privat. Da gab es ein Sinclair Spectrum, mit dem ich angefangen habe, mit 48 Kilobyte und dann die üblichen Sachen, die man
ein
so hat. 64, Atari ST, erster MS-DOS-Rechner, wobei der meinem Vater gehörte. Der war noch zu teuer, um ihn mir leisten zu können. Und dann ging es nach der Schule irgendwann ins, also erstmal Zivildienst im Krankenhaus, rechts der Isar, Leichenträger gewesen. Nachdem das dann Gott sei Dank irgendwann vorbei war, ging es an die Uni. Da nicht viel zur Auswahl stand und NC, also irgendwelche, was weiß ich, Medizin oder sonstigen Sachen für mich weit entfernt waren und vielleicht auch gar nicht von Interesse waren, habe ich mich dann für Volkswirtschaftslehre, also VWL, eingeschrieben. Das war so das Einzige, was frei war. War überhaupt nichts für mich. Das war einfach nur ein freier Studienplatz. Und ich habe mehr oder weniger keine Zeit in den Vorlesungen verbracht, sondern im PC-Labor. Und habe im PC-Labor den ganzen VWLern und BWLern aus den Fakultäten geholfen, ihre Rechner zum Laufen zu kriegen und dort das Netzwerk installiert. Also das war so meine Uni-Zeit. Da war ich dann auch relativ schnell wieder draußen. Habe auch fast nichts mitgeschrieben. Und wenn, dann ging es auch meistens in die Hose. Und habe dann während des Studiums aber noch gearbeitet bei einem Paketdienst UPS und habe dort auch ein paar Sachen programmiert schon, ein paar Sachen schneller gemacht, als sie waren. Und dann kam auch irgendjemand, hat es entdeckt, mehr oder weniger. Und dann haben sie es in die USA transferiert und das hat ziemlich große Wellen geschlagen, dass da so eine Aushilfskraft so eine Software entwickelt hat. Und dann habe ich bei UPS angefangen, habe das Studium geschmissen quasi und dann dort angefangen und da war ich dann auch viele, viele Jahre und habe Software entwickelt.
Okay, das ist ja nun auch schon ein paar Tage her, ich will ja da nicht zu nahe treten, ich glaube, wir müssten so Pi mal Daumen etwa gleich alt sein, aber von welchen Programmiersprachen reden wir denn da, die du damals dann bei UPS verwendet hattest oder dir dann selber beigebracht hattest?
Also angefangen hat natürlich alles mit Basic, das war in dem Sinclair Spectrum integriert. Dann kam so ein bisschen Assembler dazu mit dem C64. Da hat man natürlich irgendwelche Spiele gecheatet und Ähnliches. Wobei, da war ich jetzt nicht wirklich der Crack. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich Assembler kann oder noch kann, keinesfalls. Und dann, was man halt dann später so macht, ein bisschen C, dann Java kommt natürlich alles dazu. Was ich sehr gerne mache, immer noch, sind PHP. PHP ist einfach super, um einfach mal schnell was im Web zu programmieren oder wenn ich irgendwelche Skripte noch brauche, dann mache ich die in Python. Was ich aber viele, viele Jahre, und das war das, was ich bei UPS damals genutzt habe, wirklich geliebt habe, ist Delphi. Das ist quasi eine Pascal, also objektorientiertes Pascal.
Weiterentwicklung.
Und mit Delphi habe ich also, ich möchte fast sagen, ein Jahrzehnt verbracht, und zwar Tag und Nacht, mehr oder weniger. Da habe ich also wirklich sehr, sehr viele Dinge geschrieben und manche sind heute tatsächlich noch im Einsatz. Also es gibt eine Paketsoftware von mir, die ich für UPS, nicht für UPS, aber für UPS-Kunden geschrieben habe, die also Paketaufkleber drucken kann aus praktisch wirklich jedem System, hochflexibel. Und ich weiß von einem UPSler, der jetzt erst letztes Jahr, glaube ich, in Rente gegangen ist, dass es noch mindestens einen Kunden in Süddeutschland gibt, der die immer noch einsetzt und die ist, also die muss, keine Ahnung, 17, 18 Jahre alt sein. Aber offensichtlich tut sich noch. Never touch a running system.
Never touch a running system, ja, wobei das natürlich auch in der IT-Security so ein bisschen, naja gut, lassen wir das ja, mal. Okay, ja, spannend. Und jetzt warst du jetzt bei UPS, aber irgendwann muss es dir da scheinbar zu langweilig geworden sein, weil du bist ja jetzt so wie wir heute auch selbstständig. Welche Wege sind es denn dann gewesen, dass du dort deine Festanstellung an den Nagel gehängt hast und dann die nächsten Schritte gegangen bist?
Ja, erstmal bin ich wieder in eine Festanstellung gegangen. Ich war für UPS dann 2,5 Jahre raus aus München. Also ich bin ja Münchner und habe da gelebt und bin dort aufgewachsen. Ich bin dann für UPS erstmal nach Bad Homburg bei Frankfurt gegangen, dann weiter nach Neuss, habe dort gearbeitet, war dann auf sogenannten Special Assignment, so nennt man das, für ein bisschen über ein halbes, dreiviertel Jahr in den USA, in New Jersey hauptsächlich und in Marwa und in Atlanta, UPS Headquarter war da. Und als ich zurückgekommen, wir waren also in Neuss als Münchner, dann haben wir gedacht, irgendwann, das ist nicht unsere Gegend, wir wollen gerne wieder zurück, also so schön das dort ist, also nicht falsch.
Niemand ist gerne in Neuss, wenn ich das mal so sagen darf, ich bin da groß geworden.
Das gibt böse Briefe.
Nein, das versteht, glaube ich, jeder, dass man sagt, man möchte gerne wieder zurück in die Heimat, wo die Familie ist, wo auch, sag mal, der Freundeskreis noch ein älterer, gewachsener ist und alles, also das war, wir hatten oder haben immer noch Freunde dort, die wir auch ab und zu mal sehen, also so war es nicht, aber wir wollten halt gerne wieder zurück nach München. Und da gab es einen Menschen, der von UPS gewechselt hat zu einer Firma, die hieß damals DT System. Heute kennt man sie als T-Systems, also die, den IT-Bereich der Deutschen Telekom. Und der hat dann kurz ein bisschen vermittelt und zack war ich über Nacht wieder in München.
Okay, gut. Das heißt, du warst jetzt dann in deiner nächsten Festanstellung bei der DT Systems. Und die IT-Sparte der Telekom hat ja, um es mal vorsichtig zu formulieren, auch eine bewegte Geschichte. Da hast du dich dann irgendwann nicht mehr wohlgefühlt oder wie ist es dann irgendwann zur Selbstständigkeit gekommen?
Okay, also wenn ihr diese Schiene wissen wollt. Okay, also ich habe
über die
Telekom gearbeitet. Die hieß tatsächlich am Anfang DT System, dann wurde es DT Systems, dann kam man ja mit Debis zusammen, das hat ein Merger und alles, also die üblichen Sachen, die man in so einem großen Konzern einfach mitmacht. Und dann gab es, ich glaube, ich habe, keine Ahnung, 8 Umstrukturierungsrunden in meinem Leben mitgemacht dort. Und dann gab es natürlich auch so Programme mit Personalabbau, wo man dann irgendwie mal eine Abfindung nehmen konnte oder sonst irgendwas. Die habe ich alle überlebt und habe aber dann zwischenzeitlich schon freiberuflich und mit Erlaubnis der Personalabteilung ganz offiziell diese Vorträge gemacht, von denen ich heute lebe. Und das wurden halt immer mehr, das hat sich rumgesprochen, ich habe da gar keine Werbung für gemacht, aber das hat sich rumgesprochen und ich wurde immer häufiger angefragt. Und dann bin ich irgendwann auf Teilzeit gegangen und dann wurde es noch mehr. Und ja, der nächste Schritt von Teilzeit weg ist halt dann ganz raus. Und das habe ich dann gemacht, Ende 2012. Und seitdem bin ich Vollzeit freiberuflich unterwegs mit Awareness-Vorträgen zum Thema IT-Sicherheit.
Okay, sehr spannend. Und warst du denn mit dem Thema IT-Security bei deinem alten Arbeitgeber auch schon unterwegs oder hast du das quasi parallel zu einer anderen Tätigkeit dir quasi angeeignet? Weil Programmieren, für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so sehr, vielleicht, wir haben ja auch viele Juristen unter uns, die hier zuschauen, dank unserer vielen Juristen, Interviewpartner und dank Michael, also Programmieren hat nicht unbedingt etwas mit IT-Security zu tun, sondern das sind in der Tat ganz häufig, ja, also von der Grundeinstellung der Tätigkeitsfelder, so würde ich es mal beschreiben.
Also ich widerspreche tatsächlich deswegen, weil jeder, der Software testet, und das tut ein Entwickler im Normalfall auch, nichts anderes ist als ein Hacker, weil du versuchst, ein System entweder zum Absturz zu bringen oder irgendwas auszuführen, was es nicht tun soll. Also wenn du testest, ob eine Eingabe wirklich nur Ziffern verlangt und du schaffst es, einen Buchstaben reinzubringen, dann hast du das System gehackt, unabhängig davon, ob das jetzt abstürzt oder eine Fehlfunktion hat. Also darum geht es ja. Nicht unbedingt ums Übernehmen eines Systems, so wie man das typischerweise von einem Hacker jetzt erwartet. Das heißt, aus meiner Sicht ist das schon sehr, sehr ähnlich. Und ich habe bei der T-Systems sehr, sehr lange Software getestet. Wir haben da also wirklich große Systeme gebaut für eine sehr, sehr große Versicherung, für ein sehr, sehr großes Automobilunternehmen zum Beispiel, und haben da die Netze gebaut und das Händlernetz verbunden oder die Agenturnetze bei den Versicherungen. Und die hatten alle Software, die wir gebaut haben, wo man sich ja selbst administrieren kann. Also wenn jetzt eine Versicherung einen neuen Mitarbeiter noch dazu bekommen hat, dann haben die selbst eine E-Mail anlegen können. Da gab es also ein Frontend und man konnte sagen, ich habe einen neuen Mitarbeiter, der heißt Marc-Oliver Thoma und der möchte jetzt eine E-Mail. Klick, klick, klick. Und dann ist es im Hintergrund alles sauber angelegt worden. Das ist heute Standard, aber das war damals wirklich was Außergewöhnliches. Und das musste natürlich sauber funktionieren und vor allem wollten wir, dass nicht irgendeine Agentur in Buxtehude in der Lage ist, uns dieses System zu crashen, indem sie da einfach entweder falsche Sachen eintippen oder weil, ich sage es mal platt und ein bisschen bildlich, der Sohn, der Nerdige, einfach versucht, dieses von der Telekom kaputt zu machen, weil er Langeweile hat. Was ja alles vorgekommen ist und alles seine Berechtigung hat und solche Sachen. Und deswegen testet man und deswegen hat man auch mit IT-Sicherheit was zu tun, weil man die Systeme stabil macht.
Gut. Ja, ich meine das jetzt vor allem aus der Aspekt, genauso wie du es beschrieben hast, deswegen gibt es ja in der Regel da auch geteilte Rollen. Ne? Also deswegen gibt es ja in der Tat normalerweise also hoffentlich ein Qualitätsmanagement in einer Entwicklungsfirma, die normalerweise auch hoffentlich auch einigermaßen streng getrennt ist von den Day-to-Day-Entwicklern, die wirklich nur quasi die Code-Implementierung machen. Aber jetzt ist es ja nochmal ein anderer Schritt, sich mit dem Thema IT-Security zu beschäftigen und auf eine Bühne zu gehen. Da muss man ja schon auch so ein bisschen so ein Rampensau-Gen in sich tragen.
Ja, das ist richtig. Das braucht man auch. Das hatte ich offensichtlich irgendwann schon mitbekommen. Also ich habe als Jugendlicher schon im Fernsehen gespielt für eine damalige Kindersendung, Anderland heißt die, damit fing es an. Ich war auf der Bühne in der Münchner Staatsoper als Darsteller und habe auch kleinste Sprechrollen da gehabt. Also das hatte ich schon. Ich habe den Abiball moderiert, so die typischen Dinge, die man halt vielleicht macht. Das lag mir also nie fern, wobei ich jetzt nie einer war, der unbedingt ins Theater oder ins Fernsehen wollte. Das war eine tolle Sache, die habe ich mitgenommen und hat Spaß gemacht. Also ja, das hatte ich. Tatsächlich auf die Bühne kam ich eigentlich, und so erzähle ich es auch immer und habe es fest abgespeichert durch eine Veranstaltung bei der DT-System, also ganz am Anfang noch, die hieß Innovationen zum Anfassen. Und zwar haben wir mit ganz tollen Menschen ein paar Sachen gebaut, die wirklich neu waren. Also unsere Gruppe hat damals zum Beispiel für die Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft Software oder das Teile der Bodenkontrollstation gebaut. Da war ich jetzt nicht mit im Team, aber da waren halt so Köpfe dabei, die sowas wirklich an ihrem Schreibtisch gebaut haben. Und wir hatten noch einen anderen Kunden, die haben Backöfen und Kühlschränke gebaut. Und für die hatten wir ich sag mal, die ersten fernsteuerbaren Geräte. War ein Kollege von mir im Nachbarbüro, der Michael, war der Projektleiter und wir haben es geschafft, quasi Backöfen zu bauen, die man übers Web steuern konnte oder per SMS steuern konnte, muss man sagen. So, das Internet war ja noch gar nicht so richtig da, wie wir es heute kennen. Und die haben wir vorgeführt, diese Geräte. Da waren also Kunden eingeladen. Die Veranstaltung hieß, wie gesagt, Innovationen zum Anfassen. Und ich sage es jetzt mal platt, da war der Kühlschrank auf der Bühne und hat mal gezeigt, wie man den steuern kann und wie der Alarm schlägt, wenn die Tür offen bleibt oder abtaut oder sonst irgendwas. Und im nächsten Vortrag sollte halt der Backofen vorgestellt werden. Und der Haken an der Sache war, die Kühlschrank runter, Backofen hoch und aufbauen und anschließen, hat einfach viel Zeit gebraucht. Also keine Ahnung, fünf, sechs Minuten vielleicht. Und ein guter Moderator auf der Bühne, der überbrückt so einen Zeitraum, aber wenn ihr mal auf der Bühne gestanden seid als Moderator, 5, 6 Minuten ist eine ewig lange Zeit. Es ist aber trotzdem viel zu kurz, um alle Gäste rauszuschicken zum Kaffee oder sonst irgendwas, weil dann hast du 30 Minuten Luft. Also, und das hatten wir, ich weiß nicht, 3, 4 Mal in Summe. Und wie gesagt, Moderator überbrückt sowas einmal, aber nicht 3, 4 Mal. Und damals, kann ich mich noch erinnern, war eine Zeit, als Harald Schmidt mit Manuel Andrack erstmals im Fernsehen auftrat. Und der Manuel Andrack war ja
Sidekick.
das, was man heute Sidekick nennt. Der saß also auf dem kleinen Schreibtisch nebenan, wurde ab und zu irgendwas gefragt oder gab Stichworte oder sonst irgendwas. Und das war damals ziemlich cool. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir können Folgendes machen. Während die da umbauen, ich sitze daneben an so einem kleinen Schreibtisch, zeige ich mal, wie man zum Beispiel Passwörter knackt oder wie man, damals ging das noch, mit Bluetooth irgendwie ein Headset übernimmt und mithört oder ähnliches. Und mich stört es auch nicht, dass da ein bisschen Krach ist und die da rumbauen. Und dann haben wir das ausprobiert. Und dann gab es da die Veranstaltung mit vielen Vorträgen und in diesen Vortragspausen habe ich halt immer so, ja, Kurzhacks gemacht. Und ich werde nie vergessen, die Idee, dass ich das dann weitermache, lag einfach an den Fragebögen, die da auslagen, weil die Kunden konnten halt zu jedem Vortrag sagen, ob es ihnen gefallen hat oder nicht. Aber da stand ich ja nicht drauf, weil ich war ja kein Vortrag, aber bei den Bemerkungen stand sehr, sehr oft, das Beste waren diese Hacks in der Pause. So, und das war
Okay.
so, ja,
Also
ich
die
sag mal,
Hex
die
waren spannender als der
Initialzündung.
Kühlschrank.
Ja, genau. Das war so meine Initialzündung. Natürlich hatte ich vorher schon mal dran gedacht und so. Also das gibt jetzt nicht den Schalter, wo man sagt, ich mache jetzt solche Vorträge. Aber das war mehr oder weniger das, wo ich gesagt habe, so, und jetzt baue ich das Ding mal am Stück zusammen, dass man da eine Dreiviertelstunde oder Stunde vielleicht mit hat.
Also
Okay.
hattet ihr quasi bei diesem Vortrag den Vorläufer von IoT sozusagen und den intelligenten Küchengeräten, wenn man das so will. Jetzt haben wir gehört, wie du quasi aus der IT auf die Bühne gekommen bist, in Anführungsstrichen. Und du hast gesagt, du hattest auch Erfahrung von der Staatsbühne oder mal aus dem Fernsehen oder auch von Vorträgen. Hilft dir diese Erfahrung, also Schauspielerei oder auch Vorträge von Menschen einfach frei zu reden, mal was zu überbrücken, hilft dir das denn auch bei der IT-Sicherheit, also beim Testen von Systemen oder so etwas? Gibt es da eine Verbindung, eine Rückkopplung quasi?
Nee, glaube ich nicht, weil man spielt ja nicht. Also so ein Test ist ja wirklich was Seriöses und da gibt man sich auch Mühe und da ist man auch sehr konzentriert. Nee, eigentlich nicht. Wo es mir hilft
Aber vielleicht,
natürlich, ist bei den
ja.
Vorträgen selbst, weil die halt nicht irgendwie eine Folienschlacht sind, wie man sie typischerweise kennt. Und ich male jetzt mal schwarz-weiß. Es gibt ganz viele tolle Präsentatorinnen und Präsentatoren, das wissen wir beide. Aber es gibt halt auch ganz viele ganz schlechte, die Folien mit 8-Punkt-Schrift haben, die auch noch vorlesen, mit dem Rücken zum Publikum stehen und so weiter. Und das tue ich halt nicht. Und ich habe gemerkt, und auch da gibt es mittlerweile natürlich sehr, sehr viele, die das ganz toll können. Da bin ich nicht alleine. Aber vor 20 oder 15 Jahren war es halt sehr wenige, die Cracks, die wirklich die technischen Finessen erklären konnten, waren halt meistens die, ich sage jetzt mal, sozial schwierig waren und auch kaum reden konnten und das auch gar nicht wollten vor Publikum. Das heißt, die hast du nicht gefunden. Und ich habe damals, vielleicht als einer mit wenigen anderen, diese Lücke ein bisschen gefüllt. Also einer, der frei sprechen kann, sodass es vielleicht auch noch ein bisschen unterhaltsam war. Aber trotzdem Inhalte vermittelt hat. Und das war damals einfach neu.
Ich meinte jetzt auch weniger beim Testen selber, sondern vielleicht beim Drumherum, also beim Umgang mit Vorstandsvorsitzenden, dem man dann vielleicht was erklären muss, oder bei der Auseinandersetzung mit der IT, mit der man dann zusammenarbeitet, etc. Vielleicht hilft da ja irgendwie so dieses, ich sag mal, schauspielerische.
Ja, also ich sag dann eher vielleicht die Kostüme. Also ich bin ja einer, der sehr, sehr ungerne Anzug und Krawatte trägt. Und natürlich gab es Zeiten, wenn du im Vorstand oder vor 5 Vorständen von BMW sitzt und überhaupt den Termin bekommen hast, da gehst du natürlich nicht im T-Shirt hin. Also da hast du dann auch schon eine gewisse Rolle. Mittlerweile aber muss ich sagen, ist mir das völlig wurscht. Ich ziehe mich auch um in meinen Vorträgen, das mache ich ja. Also ich habe ja da so ein Hemd mit Krawatte und darunter immer Iron Maiden Shirts. Das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren natürlich, auch vor jedem Vorstand habe ich überhaupt kein Problem mit mittlerweile.
Okay. Was ist denn so im Day-to-Day-Business? Also normalerweise fragen wir immer, was liegt denn bei dir bei dir auf dem Schreibtisch? Das ist jetzt vielleicht unbedingt nicht das Typische. Aber bist du jetzt eher primär wirklich in dieser Schiene, dass du Vorträge hältst, IT-Security-bezogene Vorträge natürlich, oder bist du auch wirklich in der Unternehmensberatung, wo du wirklich dann mit anderen IT-Lern an einem Schreibtisch sitzt und mal überlegt, habt ihr da schon mal irgendwie einen Pentest gemacht und wie sieht denn da so dein Alltag aus?
Also tatsächlich mache ich das nicht mehr oder nur noch sehr, sehr selten, dass ich tatsächlich in die Beratung gehe. Eigentlich praktisch nicht. Und wenn, dann mache ich das auch nicht allein. Ich bin ja wirklich Solo-Selbstständiger. Das ist also gar nicht zu stemmen und auch gar nicht seriös zu verkaufen als Alleinreisender, sage ich jetzt mal. Das macht man mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Das kommt hin und wieder vor, einfach um auch auf Stand zu bleiben und vielleicht den einen oder anderen Hack mal zu verstehen, wenn man irgendwo mal drüber gelesen hat, dass man sich zusammensetzt und sagt, lass uns mal gucken, wie der funktioniert und kommt mal da irgendwo rein. Tatsächlich lebe ich von oder mache ich vier Sachen, die unterschiedlich viel Zeit brauchen und auch völlig unterschiedlich bezahlt sind, aber sich in Summe sehr, sehr gut ergänzen. Also das erste, und das ist das, was am meisten Zeit frisst und auch am meisten Geld bringt, sind Vorträge. Und zwar Vorträge mit Lifehacking-Aspekten, mit unterhaltenden Aspekten, also nicht langweilig, sondern zum Lachen auch. Ich nenne es Awareness-Vorträge, die bei jedem Kunden gehen. Also sei es bei einer technischen Firma mit Softwareentwicklern genauso wie bei Hörgeräteakustikern oder sonst irgendwas. Das ist das eine. Das zweite ist das Fernsehen. Also ich mache ja seit 11 Jahren Stern-TV und darf dort sehr exklusiv die Technikthemen demonstrieren und zeigen. Das ist was den Geldbeutel nicht so füllt. Das glauben immer alle, dass RTL einen die Kohle mit der Schubkarre auf den Parkplatz fährt. Also da ganz, ganz weit entfernt,
Nein,
wenn man
nein.
nicht wirklich der Hauptmoderator ist, dann ist, also da verdienst du als Berater oder Softwareentwickler mehr pro Tag und zwar spürbar mehr. Aber nichtsdestotrotz, die zahlen jetzt auch nicht schlecht, muss ich auch sagen dazu. Aber es bringt halt viel. Ich kann als der Stern-TV-Technikexperte, ich setze es jetzt bewusst in Anführungszeichen, natürlich für Vorträge einen Tacken mehr aufrufen, als wenn ich das nicht machen würde. Also das ist so eine Sache des Gebens und Nehmens. So,
Das
das
bringt
Dritte.
Reichweite, klar.
Ja, natürlich, genau. Und auch wenn mich jetzt nicht jeder kennt oder schon mal gesehen hat, es gibt doch den einen oder anderen, der sagt, ah, ja, natürlich, klar, jetzt kann ich mich erinnern und oh, der ist bei uns oder sowas. Das kommt hin und wieder vor und das darf man sich auch bezahlen lassen. Also das ist eher so ein, ja, da kommt die Kohle nicht von RTL,
Genau.
sondern andersrum.
Der
So,
Marktwert wird
dann
einfach gesteigert. Das kenne ich aus anderen Bereichen ja genauso,
natürlich,
ne?
genau, richtig. Aber wie gesagt, Fernsehen ist nicht so, dass man da zwingend reich werden muss. Dann habe ich ein paar Bücher geschrieben. Da verdient man praktisch gar nichts. Das ist wirklich nur was für einen Lebenslauf oder dass man es bei Vorträgen mitbringt, damit einfach die Gäste was mitnehmen können und sich an die Veranstaltung erinnern und ein signiertes Buch bekommen. Das ist auch noch was. Und das Letzte, was ich mache, ist, es nennt sich Intracast. Das mache ich mit meinem guten Freund und Kollegen Rüdiger Trost zusammen, mit dem ich ja auch so einen Technik-Podcast hin und wieder mal aufsetze. Das ist ein Awareness-Podcast für Firmen. Also da geht es darum, wie man sichere Passwörter macht zum Beispiel, aber halt ganz speziell zugeschnitten auf die Firma, bei der das läuft. Also mit deren Passwortrichtlinien und mit deren genauen Anleitungen, wo im Intranet man die Informationen findet. Also ich nenne es jetzt mal ein firmenpersonalisierter IT-Sicherheits- und Awareness-Podcast. Das sind so die vier Dinge, die ich mache.
Aber dann lest ihr wahrscheinlich nicht jede Passwortrichtlinie vor, ohne sie zu prüfen, sondern sagt auch mal immer, können wir die vielleicht mal vorher überarbeiten, weil das, was ihr aufgeschrieben habt, ist nicht so richtig gut.
Nee, da diskutieren wir dann auch tatsächlich drüber. Und das macht diese Intracasts auch sehr, ja, aus meiner Sicht sehr, sehr gut und sehr greifbar, weil natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen in dieser Firma, die das dann anhören, sich vielleicht auch schon diese Gedanken gemacht haben. Und gerade so Passwortrichtlinien, da kann man wirklich drüber streiten. Da gibt es solche und solche. Und es kommt immer auf die Firma an und vor allem, welche Systeme die betreibt, welche Daten sie dort drauf hat und schützen will und muss, und Ähnliches. Aber das bessere Beispiel ist vielleicht nicht unbedingt die Passwortlänge, sondern wie oft muss ich es wechseln? Also da kann man sich ja
Naja,
wirklich
gut.
streiten und da kann man dann auch in so einem Podcast das für und wider von einer langen und einer kurzen Zeitdauer auch wirklich diskutieren. Und darum geht es den Kunden eigentlich, weil die wollen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen, dass es nicht einfach, wir machen mal 3 Wochen oder sowas, sondern dass man sich da Gedanken gemacht hat und dass es durchaus Gründe gibt, Auch wenn jetzt mittlerweile die große Masse sagt, häufiges Wechseln ist kontraproduktiv, und da stehe ich eigentlich auch dahinter. Bei manchen Systemen und bei manchen Firmen ist das durchaus sinnvoll.
Ja, aber das finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee, diese Intracast, weil und auch generell Awareness-Schulung, weil ich das ein Mittel finde, um IT-Sicherheit und Datenschutz in die Firmen reinzubringen, denn und die alle Mitarbeiter mitzunehmen, denn ohne die funktioniert es ja nicht. Und aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, ob du das anders siehst oder erfährst, wird das noch viel zu wenig gemacht. Ja, da gibt es große IT-Abteilungen, da wird auch viel gemacht etc. Aber wenn die einzelnen Mitarbeiter das am Ende des Tages eben nicht umsetzen oder nicht wissen, was sie tun sollen oder lassen sollen, dann funktioniert es ja im Gänze dann nicht. Deswegen finde ich diese Awareness-Geschichten eigentlich sehr, sehr wichtig. Aber es wird, verbessere mich da gerne, es wird immer noch viel zu wenig gemacht eigentlich von den Unternehmen.
Ja, also es fehlt immer so die Schnittstelle von der Richtlinie, die durchdacht ist und auch meistens inhaltlich richtig ist, zur Erklärung an den Mitarbeiter. Also ich vergleiche das immer sehr gerne mit dem Olympiapark in München. Ich weiß nicht, den kennt ihr vielleicht. Der Olympiapark in München hat eine ganz super geile Idee. Und zwar haben die Architekten, die ja sowieso ein grandioses Bauwerk da oder mehrere hingestellt haben, etwas überlegt. Und zwar hatten die am Anfang gar keine Wege. Die haben einfach überall Rasen gesät. Und dann haben die geguckt, wo laufen denn damals die Bauarbeiter und die ersten Besucher lang, wo gab es denn Trampelpfade? Und dann hat man die einfach asphaltiert und zu Wegen gemacht. Und deswegen gibt es da einfach sehr natürliche Gänge, wo man nicht immer sagt, boah, die Ecke ist blöd, ich möchte abkürzen, sondern die sind einfach sehr natürlich gewachsen. Und das ist etwas, was in Firmen oft fehlt. Man hat eine Richtlinie und die Mitarbeiter wollen sich nicht an diesen Weg halten. Die sagen, oh, diese Ecke ist ungünstig, ich würde gerne eine Abkürzung gehen, das macht es für mich einfacher und fühlt sich auch besser an. Und die wissen gar nicht, dass sie damit möglicherweise die Sicherheit der gesamten Firma gefährden. Und da fehlt es einfach den Leuten zu sagen, du, es tut uns leid, ich weiß, wir würden gerne abkürzen und das machen, aber es geht nicht, weil, und deswegen bitte geht es diese Ecke, auch wenn sie 3 Schritte mehr sind. Und wenn man das den Menschen klar macht und die das auch wirklich verstehen, dann hat man die auf seiner Seite. Weil ich höre so oft, dass die Leute sagen, boah, das nervt mich total, ich muss alle 6 Monate, muss ich ein Passwort ändern und ich kann nicht keins von davor nehmen, ich weiß gar nicht, wie ich das merken soll oder sonst irgendwas. Und wenn man dann drauf guckt, weiß man, die Firma hat sich Gedanken gemacht, die haben auch irgendwo im Intranet zum Download so ein Passwort-Safe, so ein Passwort-Manager mit einer Lizenz, die man sogar privat nutzen kann. Aber das wissen die Leute alles gar nicht. Und wenn man denen das erklärt und sich hinsetzt und denen auch mal mit ein paar Beispielen das näher bringt, dann geht denen allen Licht auf und dann sind die alle plötzlich dahinter. Und vorher haben sie alle versucht, die Abkürzung zu finden, weißt du, den Weg quer durch. Und neben den asphaltierten Wegen eben die Trampelpfade durch die Wiese, die dann zu Matsch wird, eben zu trampeln. Und das will man ja eigentlich vermeiden.
Und dabei ist natürlich der Ansatz zu sagen, ich mache das mit Humor, natürlich kein schlechter, weil ich sag mal, wenn man dann in Anführungsstrichen blöde Beispiele bringt, ne, oder mal irgendwie einen Witz macht dabei, dann prägt sich das ja auch viel besser ein. Ne? Und dann wird ein etwas technischer oder sehr trockener Stoff dann vielleicht auch dann besser zugänglich.
Genau. Ja, du sprichst jetzt wahrscheinlich auf den Begriff Comedy-Hacker an. Und ja, du nickst, genau. Ich erkläre vielleicht mal ein bisschen, was es damit auf sich hat. Also ganz wichtig, und das ist auch, kommt heute noch manchmal vor, dass das ein bisschen verwechselt wird, ich bin nicht Mario Barth für IT-Sicherheit. Also ich gehe nicht auf die Bühne und erzähle 15 Witze, das passiert nicht. Was ich mache ist, dass ich dieses Thema einfach mal ein bisschen anders demonstriere, als es typischerweise gemacht wird. Mit wenig Folien, ich zeige was und ich habe halt eigentlich immer irgendwie noch einen lockeren Spruch drauf oder wie man jetzt hier auch, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, dann nachher sieht, ich starte immer dröge in Anzug und Krawatte und beende meine Vorträge grundsätzlich im Iron Maiden T-Shirt, einfach um so ein bisschen Klischees zu reiten. Und da kann man dann auch mal Witz machen und auch mal ein paar Sachen zum Lachen bringen. Nämlich man kann den einen oder anderen Hack ja wunderbar nutzen, um auch im Privatleben irgendwas zu machen. Und das kann man dann auch sehr lustig erzählen. Und der Punkt ist, es bleibt bei den Leuten, bei den Zuschauern einfach viel besser hängen. Und die gehen einfach raus und sagen, Mensch, ich hätte nie gedacht, dass IT-Sicherheit unterhaltsam sein kann. Und ich habe andere Fälle gehabt, da hat einer gesagt, also ich meine, es ist ja eigentlich, mache ich eine Schulung, ne? Die gehen dann raus und sagen, oh, das war ein super Programm. Und ich denke mir, es ist kein Programm, Leute, ihr habt gerade eine Schulung. Und das ist
Ja, aber ist
etwas.
doch vielleicht gar nicht verkehrt, wenn die Leute gar nicht merken, dass sie was gelernt haben und sogar noch Spaß dabei haben. Ist doch ein schöner
Natürlich.
Effekt.
Absolut, absolut. Und das macht es halt einfach aus. Und da gibt es halt ja eigentlich nicht viele, die sowas machen. Und deswegen ist es auch relativ erfolgreich, muss ich sagen.
Coole Sache, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Jetzt sagtest du, das ist quasi so eine deiner Haupttätigkeiten. Also, wie viel bist denn du dann unterwegs? Du hattest ja im Vorgespräch schon, du bist jetzt gerade an in deinem Urlaubsdomizil, aber wie viele Tage im Jahr bist du denn dann quasi wirklich unterwegs? Und macht dir das nach wie vor noch Spaß, unterwegs zu sein? Oder freust du dich über jeden Tag, in dem du im eigenen Bett schlafen kannst?
Also, es gibt, also ich mache das sehr, sehr gerne. Ich bin unheimlich gerne unterwegs, weil ich auch im Normalfall, mit wenigen Ausnahmen, sehr viele nette und vor allem auch interessante Menschen treffe auf Veranstaltungen. Das ist so. Ich habe ein unheimlich schlechtes Gesichtsgedächtnis, das heißt, manchmal stehe ich da und denke mir, oh Mist. Und die sagen, ah, Tobi, am besten noch, weißt du, per Du. Und du denkst mir, oh Scheiße. Da bin ich wirklich schwach. Und, aber so ist es. Aber ich genieße das einfach, weil ich jedes Mal Leute kennenlerne, die eine andere Sichtweise haben, von denen ich auch lernen kann, von denen ich lerne, dass manche Dinge, die ich vielleicht noch wichtig erachte, gar nicht mehr wichtig sind, weil sie die schon längst gelöst haben. Oder sie sehen manche Sachen vielleicht noch nicht als wichtig, von denen ich glaube, die werden uns in kürzester Zeit einholen. Sowas in der Art. Das ist also nicht nur ein persönliches Weiterbringen, sondern auch ein berufliches. So, ich darf mal heute gar nicht sagen, aber ich fliege sehr viel, weil es einfach manchmal so ist, dass ich morgens in Freiburg auftrete und am späten Nachmittag in Hamburg. Das geht mit der Bahn gar nicht. Aber ich sitze, um mal eine Größenordnung zu haben, zwischen 100 und 120 Mal im Jahr im Flieger, innerdeutsch fast immer nur. Wenigen Ausnahmen, da ist dann Prag dabei, weil ich viel für die Tschechen, oder was heißt viel, aber hin und wieder regelmäßig was für die Tschechen mache. Österreich kommt häufig vor oder die Schweiz auch, aber ansonsten beschränkt sich das hauptsächlich auf den deutschen Raum.
Macht dir also nach wie vor viel Spaß, unterwegs zu sein.
Ja,
Warst du
wie
denn in
gesagt,
der
es hängt einfach
Corona-Zeit?
daran, ja, es hängt einfach
Warst
daran,
du?
dass die Leute sehr nett sind und vor allem, dass ich mittlerweile echt gelernt habe. Ich meine, bin jetzt über 50, ich mache mir keinen Stress. Also ich fahre früher los, ich weiß genau, wenn ich, keine Ahnung, 3 Minuten vor Boarding am Flughafen ankomme, ich kriege den Flieger noch. Und zwar völlig entspannt und ich bin da nicht mehr verschwitzt. Früher hätte ich einen Herzinfarkt bekommen und wäre da in der Security-Line gestanden oder sonst irgendwas. Das ist vorbei. Mittlerweile kann ich sehr entspannt reisen. Manchmal ist es anstrengend, weil was tatsächlich der Fall ist, und das übersehen viele, ich habe extrem lange Tage. Also ich stehe dann um 6 auf, weil ich um 7:10 Uhr im Zug sitzen muss. Und im schlimmsten Fall bin ich um 1:30 Uhr in der dritten Stadt an dem Tag irgendwann beim Hotel-Check-in erst und muss am nächsten Tag um 9 Uhr auf der Bühne stehen. Und das zieht sich hin. Aber, und deswegen ist es kein Problem, und ich bin auch kein Supermann, der es durchgängig aushält, weil da wird man wahrscheinlich einen Burnout kriegen. Das Geschäft bei mir ist wirklich extrem schwankend. Konferenzen gibt es keine in den Osterferien, niemals in den Pfingstferien, Juli, August, keine Konferenzen. Kurz vor Weihnachten hat jeder eine Weihnachtsfeier, aber es gibt keine Konferenzen. Da habe ich möchte nicht sagen frei, aber da bin ich zu Hause im Büro oder eben hier und komme runter und schreibe vielleicht ein Buch oder einen Text oder sowas, aber da muss ich nicht reisen. Und dann gibt es die Wochen oder Monate teilweise, Mai, Juni teilweise, dann gerade September, Anfang Oktober. Da ist die Hölle los. Da bin ich wirklich von mindestens Montag bis Freitag, eher bis Samstag in vielen Fällen, jeden Tag in einer anderen Stadt, auf einer anderen Bühne, bei einem anderen Kunden. Und da kommt es auch mal vor, das ist schon 2, 3 Mal passiert, dass ich in irgendeinem Hotel aufwache und mich tatsächlich frage und überlegen muss, in welcher Stadt ich gerade bin. Das kam tatsächlich vor. Es klingt wirklich klischeehaft, aber das gab es
Naja.
tatsächlich.
Da hast du ja fast einen Tourplan wie Mario Barth.
Ja, das
Der hat nur
stimmt.
einen Auftritt am Tag. Gut. Ja, spannend da so ein bisschen was aus deinem Leben, aus deinem Alltag zu erfahren. mal noch so ein Blick in die Zukunft, weil du jetzt gerade schon gesagt hast, naja, der Blick in die Glaskugel ist natürlich immer so ein bisschen problematischer, aber wo glaubst du denn, werden IT-Security-Datenschutzthemen die nächsten Jahre noch verstärkt uns entgegenschlagen, uns auf die Füße fallen?
Okay, also etwas, wo auch der Datenschutz sicherlich eine große Rolle spielt, ist ein Thema, das uns eigentlich schon seit, ich möchte schon fast sagen, 4 Jahren beschäftigt und mit Sicherheit auch noch einige Jahre beschäftigen wird, ist Ransomware. Also diese Verschlüsselungstrojaner von, ich nenne es jetzt mal Cyberkriminellen, die Firmen lahmlegen, indem sie die Server oder Daten verschlüsselt und eben jetzt mittlerweile schon seit ein paar Jahren schon vorher auch absaugt. Und wenn du nicht bezahlst, und dazu muss man wissen, es gibt Länder, in denen Lösegeldzahlungen ja auch illegal sind, da gibt es Leute, Firmen, die können oder dürfen gar nicht bezahlen, die dann ins Netz stellen. Und dann hast du halt plötzlich 1,5 Millionen Passagierdaten als Airline im Darknet auf einem Onion-Link für jeden zugreifbar, der weiß, welchen Browser man nutzen muss. Und dann sind die da. Und das ist ein Thema, das wird nicht aufhören. Und zwar deshalb, weil man mit Ransomware sehr einfach sehr viel Geld verdienen kann und relativ unbehelligt und ungefährlich das irgendwo auf der Welt machen kann. Und viele, nicht alle, also da muss man nicht schwarz-weiß malen, aber viele dieser Banden kommen so aus dem russischen Raum, Weißrussland, auch Ukraine zum Teil noch, früher oder häufiger, aber gerade aus der Gegend, weil, ich sag's mal vorsichtig, die dort nicht belangt werden. Die können also ihr Business relativ ungefährdet ausführen, wenn sie keine russischen Firmen angreifen. Und das lassen die halt einfach.
Ja,
Und
genau. Da
wie
wird dann
gesagt, wo
überprüft, ob eine
Geld zu holen
kyrillische
ist,
Tastatur
einfach.
angeschlossen ist und derartige Dinge im Hintergrund.
Genau. Also das wird nicht aufhören. Und das wird uns beschäftigen noch viele, viele Monate oder vielleicht Jahre.
Ja, okay. Noch weitere Dinge, von denen du, die du am Horizont aufziehen siehst, weil Ransomware ist ja quasi, also das ist ja quasi, ich würde mal sagen, in dem IT-Security-Bereich Daily Business. Also das ist traurige Wahrheit, aber da ist ja nicht die Frage, ob es morgen eintrifft, sondern nur die Frage, wen es morgen trifft.
Ja, aber
Aber
da, also da
siehst du
muss
noch
ich deshalb,
neue?
also erstmal muss ich widersprechen an einem Punkt, dass es Daily Business ist für die ITler und vielleicht auch fürs Management, ja. Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die tagtäglich in der Finanzbuchhaltung sitzen und ihre Excel-Sheets und SAP-Tools bedienen, ist es noch einen Tacken weiter weg, aber da müssen wir eben rein, weil die sind das Einfallstor, ohne dass sie es wollen und wissen. Und machen wir uns nichts vor, wenn ich in der FIBO arbeite, habe ich ein anderes Mindset und eine andere Schwerpunkttätigkeit und Know-how als ein ITler. Nichtsdestotrotz muss ich als ITler diese Menschen genauso mitnehmen und denen erklären, hey, pass auf, über dich kommt sowas rein und wenn irgendwas, was weiß ich, komisch ausschaut oder das und das passiert, dann sag uns zumindest bitte Bescheid. Keiner erwartet, dass du diesen Fehler abfängst, beziehungsweise die Hacker abwehrst, das machen wir schon selbst, aber wir müssen es halt wissen. Also diese Schiene, da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun, deswegen Daily Business, soweit sehe ich es noch nicht.
Nee, ich
Was
meine jetzt
wir
Daily
jetzt.
Business, also man kann das jetzt ja quasi auf so einer Mikroebene und auf so einer Makroebene sehen, ne? Also quasi für das Unternehmen ist das natürlich in der Regel nie Daily Business. Das ist wie der Blitzeinschlag für das Unternehmen. Das ist, ne? Aber also wenn ich jetzt beim BKA arbeiten würde, dann würde ich quasi nur noch eine Strichliste machen, wie viele heute jetzt quasi damit angekommen sind. Das meine ich jetzt von Daily Business eben, dass wir uns da nicht falsch verstehen.
Aber da müssen wir ja wegkommen, dass eben nicht, dass die also wirklich nur noch
Genau.
jeden dritten Tag einen Strich machen und nicht 7 am Tag. Das wäre vielleicht das Ziel.
Ja.
So, aber ich weiß, worauf du hinaus willst, was passiert in der Zukunft und das Thema momentan, und das ist Buzzword schlechthin, ist KI. KI wird massiv viel verändern, nicht nur in der IT und vermutlich auch im Berufsleben, sondern natürlich auch im Datenschutz. Wir haben ja jetzt schon das Problem, dass du mit ChatGPT alles, was du da reingibst, also auch deine Firmengeheimnisse, wenn es blöd läuft, schon mal weitergegeben hast und das viele nicht wissen. Also da sind wir bei dem üblichen Thema, wem sage ich was und was darf der damit? Aber KI wird uns alle beschäftigen. Da baue ich auch gerade einen Vortrag neuen. Das ist so ein bisschen weg von der Sicherheit, sondern eher was verändert sich und wie erkennt man das auch? Also gerade so gefälschte Bilder in Nachrichten und so, da geht es eher darum, weil wir werden das, was man früher geglaubt hat, den Videobeweis oder Fotobeweis, den kannst du streichen, den gibt es nicht mehr. Aber es gibt halt dummerweise keinen Ersatz dafür.
Ja.
Ja.
Ja, wir kennen ja alle so das Bild vom, oder das gefälschte Bild von der angeblichen Verhaftung von Donald Trump oder der Papst in der Balenciaga-Jacke und so, diese Dinge, die durch die Medien gegangen sind und weiterhin gehen. Da ist ja wirklich, ich glaube, wir haben dann so eine Art Wettrennen. Also wie schnell können wir diese Deepfakes dann wirklich erkennen oder die gefälschten Bilder, ne? Oder verbreiten die sich schneller, dass wir sie erkennen können? Das ist ja jetzt schon die Frage, ne?
Ja,
Und bei der heutigen Medienlandschaft.
Will ich das als Nachrichtenleser? Also will ich jede Nachricht, die mir vorgesetzt wird, auch noch prüfen müssen? Nein, will ich nicht. Ich will die konsumieren und will eigentlich, also vom Mindset will ich, dass die schon geprüft ist und dass sie auch jetzt mal ohne Tendenzen nach links oder rechts mir vorgelesen wird oder gezeigt wird, sodass ich mir mein eigenes Bild geben kann. Da sind wir ja eh schon längst weg. Also wir wissen ja, dass es, ich sag mal, linke und rechte Medien gibt und natürlich auch neutrale irgendwo, aber das ist ja schon etwas. Aber wenn ich jetzt wirklich jede Nachricht auch noch prüfen soll, dafür ist es zu schnell. Das Prüfen dauert ja viel, viel länger als das Aufsaugen dieser Nachricht oder dieses
Klar.
Headline oder sonst irgendwas. Das wird nie passieren. Also wenn, dann braucht man eine KI, die ich als Plugin in meinen Browser gebe, die mir sagt, ey, guck mal, dieser Artikel, der ist gefälscht oder sonst irgendwas, das wäre vielleicht cool, aber dann bekämpft sich wieder KI gegen KI. Das ist ja, also kann man jetzt einen Kinofilm fast dafür.
Ja, das ist
wollte ich gerade sagen, Hollywood-Story.
dieses Hase- und Igel-Spiel, ne? Ja, aber du hast jetzt das Zauberwort oder das Buzzword, wobei ich tue mir damit immer, also Buzzword ist ja eher etwas, was eine negative Konnotation hat. Und bei KI bin ich mir gar nicht so sicher, ob KI wirklich ein Buzzword ist oder ob das einfach das ist, was uns die nächsten Jahre beschäftigt. Punkt. Ende aus. Aber lassen wir das, da gehen wir in so eine sprachphilosophische Diskussion hinein. Aber wenn es zum Beispiel um das Thema KI geht, ne, die ersten, wie heißt es, Betrügereien gibt es ja schon bereits mit künstlich synthetisierten Stimmen. Und das ist natürlich nochmal eine ganz eigene Dimension, ne? Also der Großelterntrick mit der Originalstimme der Person, also im Falle von uns dreien wäre es sicherlich kein Problem, eine KI so lange mit Tonfragmenten zu füttern, dass nahe, also vielleicht nicht unbedingt unsere allerliebsten Angehörigen wie Ehefrau oder Eltern, aber zumindest entfernte Bekannte problemlos darauf reinfallen würden.
Da muss ich ein bisschen widersprechen, da sind wir tatsächlich schon weiter. Schon seit einem halben Jahr ist von Microsoft, Wall-E heißt das Paper, eine Möglichkeit, und die gibt es mittlerweile auch von einem anderen Anbieter, allerdings quasi käuflich erwerblich, frei im Internet. Ich brauche 3 Sekunden Tonaufnahme von dir, um die Stimme wirklich gut zu klonen. Auch mit verschiedenen Sprachen, also der kann jetzt nicht nur Englisch, wie es früher war, sondern der kann halt auch Deutsch, Französisch, Indonesisch oder sonst irgendwas. Da sind wir weg. Also 3 Sekunden ist jetzt etwas, was ich nebenbei problemlos aufschnappe, wenn ich die Person irgendwann mal treffe oder sonst irgendwo sehe. Also die Zeiten sind vorbei, wo du 50 Sätze einsprechen musst, um dann eine Roboterstimme zu haben, die so ein bisschen klingt wie du, irgendwie so wie ein Anrufbeantworter. Da sind wir weg. Auf der anderen Seite dieses Thema mit dem Enkeltrick. Wo die Leute also sagen, es war definitiv mein Enkel, glaube ich nicht dran. Bin ich tatsächlich gerade am Recherchieren aus 2 Gründen. Zum einen, weil ich für SternTV gerade was noch recherchiere. Da geht es um diesen Anlagebetrug, wo Promis angeblich werben und irgendwie da
Ja.
den Finanztipp schlechthin haben. Auch da gibt es jetzt den ersten Fall mit einem KI-Video eines Tagesschausprechers. Es gibt, ich nenne es jetzt mal Zeugenaussagen, sage ich mal so, von Leuten, die sagen, es gibt ein Video mit Stefan Halaschka oder und Günther Jauch im Zwiegespräch, die angeblich bei SternTV dann so ein Investment besprochen haben. Tatsächlich ist es von diesem Enkeltrick, und da habe ich erst gestern mit einem vom LKA telefoniert, von dem Enkeltrick gibt es keinen bekannten Fall, wo dem Großvater oder der Großmutter tatsächlich ein Video oder eine Tonaufnahme mit der künstlich generierten Stimme des Enkels vorgespielt wurde. Die glauben das alle, und zwar deshalb, weil die heulen ja. Also da geht es ja darum, die haben irgendjemand totgefahren und müssen jetzt ins Gefängnis, wenn der Opa nicht schnell 17.000 Euro Kaution hinterlegt oder sonst irgendwas, die gleich abgeholt wird. Und da ruft der ja nicht an und sagt, hallo Opa, hier ist der Tobi, wie geht's dir? Lang nicht mehr gehört, du, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Sondern der ruft an mit, ich habe was, das ist ganz Schlimmes passiert und so weiter. So. Und dann übernimmt ja sofort den Telefonhörer der Polizist, der Falsche, und sagt, ja, der Tobi sitzt hier und heult. Und das verfestigt sich. Und ich habe keinen Fall und kenne auch niemanden, der einen kennt, wo das wirklich nachweislich mit der echten geklonten Stimme des Enkels passiert ist. Ich persönlich glaube auch nicht dran, aber natürlich kann es irgendwo so gewesen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das Sinn macht, wenn ich vortäuschen möchte, dass ich das Kind eines Millionärs entführt hätte oder sowas, dass ich dann die Stimme einspiele. Da würde der Aufwand auch für mich Sinn ergeben. Aber bei allen anderen, wenn du so einen 86-jährigen Menschen anrufst und quasi schockst, das ist ja ein Schockanruf, die glauben dir das auch, wenn die Stimme verheult ist und sagen, ja, natürlich war das mein Enkel, ich kenne den doch, die wollen das vielleicht auch gar nicht zugeben, da würde ich mich sogar vielleicht mit einnehmen. Aber ich kenne keinen Fall, wo das, also der Enkeltrick mit geklonter Stimme stattgefunden hätte, nachweislich.
Ja gut, der Enkeltrick ist jetzt ja auch quasi da an der Stelle nur das Synonym für diese Vorgehensweise. Das kann ja auch im Zweifelsfall auch eine Drehung einfach andersrum haben, ne? Also der Geschäftsführer, der in China auf Reisen ist und irgendwie eine E-Mail in der Vergangenheit quasi immer noch an seine Buchhaltung geschickt hat, du musst da 10 Millionen auf irgendein Konto überweisen. Und eine derartige Sache dann quasi nochmal manifestiert, indem er der Dame dann auch noch auf den Anrufbeantworter spricht, mit
Das
der
gibt's,
Originalstimme.
das gibt's
Also
tatsächlich.
Enkeltrick jetzt nur als Synonym für diese Art der
Dann bin ich dabei. CEO-Fraud gibt es tatsächlich Fälle und die sind auch bekannt und da kenne ich auch ein paar, wo dann wirklich die Stimme geklont wurde und eine Sprachnachricht kam. Ja, also in dem Fall, da geht es auch um deutlich mehr als 15.000. Das gibt es ja.
Genau.
Wobei ich auch glaube, dass allein die technischen Möglichkeiten es ja zumindest einfach machen würden, auch den Enkeltrick auf so ein Niveau zu heben, weil wenn du sagst, so eine KI braucht 3 Sekunden, wir haben heute oder viele Leute haben TikTok-Videos etc., wo auch so kurze Audioschnipsel da sind. Also ich könnte das machen, aber da ist natürlich Rechercheaufwand dahinter, wen rufe ich an und so weiter.
Genau.
Insofern, klar, das
Genau.
lohnt sich in den Sphären vielleicht nicht. Aber das Prinzip, was dahinter steht, ist schon klar, denke ich. Und diese Deepfakes, das wird noch sehr, sehr spannend, würde ich sagen. Und ich aus meiner juristischen Perspektive, wenn ich demnächst irgendwo in einem Gerichtsverfahren bin und irgendwer präsentiert irgendeinen Beweis, ich brauche ja nur noch Fake zu rufen. Ne? Ich kann das ja eigentlich immer anzweifeln, egal was es ist, ob es ein Dokument ist, ob es eine Videodatei ist oder Audioaufzeichnung. Im Grunde muss man in Zukunft alles anzweifeln.
Das müsst ihr. Ich zeige euch das tatsächlich. Michael, wenn du mal einen Tacken, weil ich habe unten deinen Namen noch drin, wenn du mal so einen Tacken höher gehst. Ja, aber schön ins Bild. Noch ein bisschen. Ja, genau, so ist doch gut. So, jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir mal. Dauert eine Sekunde. Mache ich euch mal was. So, passt auf. So, das machen wir.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das kommt
Jetzt sind wir doch
sofort.
hier live gehackt. Nein, 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 nein,
Ja.
nein.
Nein, nein, nein.
Alles gut.
So, den hier raus. So, bin gleich soweit. Zuschneiden, speichern. So. Und jetzt.
Das macht mir schon ein bisschen Angst jetzt.
Nein, ach was. Alles gut. Ich muss bloß gleich meine Kamera ändern. Erstmal starten. Okay, Achtung. Oh, der nimmt die gar nicht. Ist ja interessant. Also, eine Sekunde. Ah, ich kann die Kamera nicht switchen, während wir
Also,
auf.
okay.
Ah, das ist ärgerlich. Danke. Ja, schade. Ich wäre jetzt nämlich gerne als Michael aufgetreten.
Ach so.
Aber ich
Okay.
kann euch ja einfach mal meinen Bildschirm freigeben. Kann ich das? Nee, ihr
Ja.
schert selber. Nee, da, oh, aber jetzt
Ich kann
müsst
jetzt.
ihr. Ah, jetzt hat, warte. Sehr schön, vielen Dank. So.
Jetzt bin ich gespannt.
Genau. So. Jetzt
Jetzt
müsstest du
kommt was
mich
an.
sehen.
Ja.
Aber
Ja.
das bin ich eigentlich. Also du bist das zwar, aber ich spreche da. Ich gähne jetzt mal. Oder ähnlich. Du
Okay.
siehst, also das war jetzt nur auf die Schnelle. Du siehst, es ist relativ unscharf, aber dein Gesicht bewegt sich jetzt auch mit mir. Ich kann mal hier die Augenbrauen hochziehen, na, zwinkern und ähnliches. Und es war jetzt halt eine Sache, die hat, keine Ahnung, 10 Sekunden gedauert. Und das geht natürlich viel, viel besser und viel, viel schneller, wenn du da Zeit hast und ein vernünftiges Foto. Ich habe das jetzt aus einem kleinen Screenshot unten hier übernommen. Aber damit ihr mal seht, sowas geht rasend schnell heutzutage.
So, jetzt bin ich offiziell beunruhigt. Herzlichen Dank. So, schön.
Wunderbar. Gut. Ja, dann machen wir jetzt allerdings in der Tat hier auch aus zeitlichen Gründen so langsam aber sicher mal einen Deckel drauf. Wir könnten uns noch stundenlang mit dir unterhalten. Wir drohen es ja unseren Gästen immer an, dass sie im Zweifelsfall einfach nochmal kommen müssen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier in der Tat einen Deckel drauf. Vielen, vielen Dank, Tobias, für deine Zeit, die du
Vielen
hier
Dank.
für
Sehr gerne.
uns eingesetzt hast. Ich wollte jetzt zuerst geopfert haben, aber nein, das ist ja kein Opfer mit uns. Nein, die du
Nein,
hier
sowas, so
eingesetzt hast.
schlimm war
Vielen,
es
vielen
nicht.
Dank. So schlimm war es nicht. Danke, danke für die Blumen. Ja, dann bedanken wir uns natürlich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Solltet ihr Fragen an den Tobias haben, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare hineinschreiben. Und dann werden wir das irgendwie miteinander kommuniziert kriegen. Ansonsten solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, dann finde ich spätestens jetzt wird es allerhöchste Zeit. Und in diesem Sinne macht es erst einmal gut und dann hat der Tobias das letzte Wort.
Okay, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören nach draußen an den Fernsehapparaten und euch beiden, Marc, Oliver und Michael. Herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und
Wir haben zu
gute
danken.
Zeit.
Okay, macht's gut, bis dann. Tschüss.